Als der Kommissar ankam, hatte sich die Reporterschar bereits verlaufen. Auf dem Herweg hatte Aronson beim Altersheim Halt gemacht und sich bestätigen lassen, dass die gefundenen Pantoffeln Allan Carlsson gehörten. Schwester Alice hatte nur kurz daran geschnuppert, eine Grimasse gezogen und genickt. Aronson hatte das Pech, mit dem Polizeichef zusammenzustoßen. Er bekam den Auftrag, das Drama aufzuklären, und zwar am besten so, dass keine logischen Widersprüche zwischen der Wahrheit und den Angaben des Polizeichefs entstanden. Daraufhin ging der Polizeichef seiner Wege, er hatte schließlich noch anderes zu tun. So war es zum Beispiel höchste Zeit, den Staatsanwalt einzuschalten. Aronson beschloss, sich auf die Frage zu konzentrieren, in was für einer Beziehung die drei Passagiere der Draisine zueinander gestanden hatten. Wenn Carlsson und Johnson sich in der Gewalt des dritten Reisenden befanden, spielte sich hier ein Geiseldrama ab. So hatte es der Landespolizeichef gerade auf der Pressekonferenz behauptet. Allerdings sprach dieser Umstand eher gegen die Entführungstheorie, denn der Landespolizeichef behielt nur selten Recht. Außerdem gab es ja Zeugen, die Carlsson und Johnson zusammen in Orca hatten herumlaufen sehen, mit dem Koffer. Aronson kam zu dem Schluss, dass es wohl das Beste war, noch einmal den Spürhund anzufordern. Das würde ein ordentlicher Spaziergang werden, von Bauer Tengroths Acker bis zum Industriegelände in Orca. Irgendwo auf dieser Strecke war das Never-Again-Mitglied ja offenbar verschwunden. Aronsons Handy klingelte. Es war die Notrufzentrale, bei der gerade ein neuer Hinweis eingegangen war. Diesmal war der 100-Jährige in Mjölby gesichtet worden, auf dem Beifahrersitz eines Mercedes, wahrscheinlich gekidnappt von dem mittelalten Mann mit Pferdeschwanz, der am Steuer saß. »Sollen wir der Sache nachgehen?«, fragte der Kollege. »Nein«, seufzte Aronson. Im Laufe seiner langen Kommissarlaufbahn hatte er gelernt, brauchbare Hinweise von blankem Humbug zu unterscheiden. Dieser Gedanke war ihm ein gewisser Trost. Ansonsten wollten die Umstände dieses Falles ja hartnäckig im Dunkeln bleiben. Benny hielt im Mjölby an, um zu tanken. Vorsichtig machte Julius den Koffer auf, um einen 500-Kronenschein für die Bezahlung zu entnehmen. Dann erklärte er, er wolle sich mal ein bisschen die Beine vertreten und bat Allan, im Auto zu bleiben und den Koffer zu bewachen. Allan, der nach den Strapazen des Tages rechtschaffen müde war, versprach ihm, sich nicht von der Stelle zu rühren. Benny war als erster zurück und setzte sich wieder ans Steuer. Wenig später saß auch Julius wieder im Auto und gab das Signal zur Abfahrt. So setzte der Mercedes seinen Weg Richtung Süden fort. Nach einer Weile reichte Julius eine Tüte Schokodrops nach vorne zu Allan und Benny. »Guckt mal, die habe ich mitgehen lassen«, sagte er. Allan zog die Augenbrauen hoch. »Du hast eine Tüte Bonbons gestohlen, wo wir 50 Millionen in unserem Koffer haben?« »Ihr habt 50 Millionen in eurem Koffer?«, staunte Benny. »Hoppla«, sagte Allan. »Nicht mehr«, beantwortete Julius Bennys Frage. »Du hast ja schon 100.000 gekriegt.« »Und 500 sind fürs Benzin draufgegangen«, fügte Allan hinzu. Eine Weile blieb es still im Auto. Dann meinte Julius, nun könnten sie ihrem Privatchauffeur ebenso gut gleich alles erklären. Sollte Benny danach die Absprache zwischen den Parteien aufkündigen wollen, sei das in Ordnung. Das größte Problem bei der ganzen Geschichte hatte Benny mit der Tatsache, dass eine Person umgebracht und danach zum Export bestimmt worden war. Aber es war schließlich ein Unfall gewesen, auch wenn der Schnaps dabei sicherlich eine ausschlaggebende Rolle gespielt hatte. Benny selbst hatte mit Alkohol überhaupt nichts am Hut. Dann überlegte der frisch angestellte Chauffeur noch einmal und kam zu dem Schluss, dass die 50 Millionen sicher von Anfang an in den falschen Händen gewesen waren und dass sie der Menschheit jetzt bestimmt von größerem Nutzen sein würden. Außerdem missfiel ihm der Gedanke, seinen neuen Job gleich am ersten Tag wieder zu kündigen. Also erkundigte Benny sich, was für Pläne die beiden für die nächste Zukunft hatten. Bis jetzt hatte er nicht fragen wollen, weil er Neugier nicht für eine Eigenschaft hielt, die einem Privatchauffeur zu Gesichte stand. Doch jetzt war er ja Mitwisser und irgendwie ein bisschen mitschuldig geworden. Alan und Julius räumten ein, dass sie gerade überhaupt keinen Plan hatten. Aber man könnte doch einfach weiter auf dieser Straße bleiben, bis es dunkel wurde und dann irgendwo Halt machen, um eingehend zu beratschlagen. Die Lösung wurde von allen angenommen. Der silberne Mercedes rollte weiter über die Landstraße. Alan schnarchte vorn, Julius hinten. Unterdessen versuchte Benny, die bestmögliche Reiseroute zu finden. Alan wachte auf und fragte, ob nicht langsam Schlafenszeit war. Davon wachte Julius auf. Er blickte sich um, sah überall nur Wald und erkundigte sich, wo sie sich befanden. Benny teilte ihm mit, dass sie ein gutes Stück nördlich von Växjö seien und dass er ein wenig nachgedacht habe. Er war zu dem Schluss gekommen, dass es aus Sicherheitsgründen das Beste war, sich eine diskrete Bleibe für die Nacht zu suchen. Wer einen Koffer mit 50 kriminellen Millionen entwendet hatte, durfte kaum damit rechnen, dass man ihn in Frieden ließ, wenn er sich nicht auch ein bisschen anstrengte. Deswegen war Benny gerade von der Straße nach Växjö abgefahren und nun näherten sie sich der bedeutend bescheideneren Gemeinde Rottne. Es wäre angebracht, sich einen Bauernhof im Wald zu suchen und den Bewohner mit ein paar Scheinchen dazu zu überreden, ihnen einen Schlafplatz und eine Kleinigkeit zu essen herzurichten. Benny bog daher auf den ersten unscheinbaren Kiesweg ab, der von der Straße abging. Es begann schon zu dämmern, als die drei Männer nach knapp 4 kurvenreichen Kilometern einen Briefkasten am Wegesrand entdeckten. Schötorp stand darauf. Nach 100 Metern, auf einem nicht weniger kurvenreichen Weg, tauchte ein rotes Holzhäuschen auf. Daneben stand noch ein Kuhstall. Das Ganze sah auch bewohnt aus. Benny fuhr also mit dem Mercedes bis vor die Haustür, aus der jetzt eine mitteljunge Frau mit rotem Lockenkopf und einem noch röteren Trainingsanzug trat, einen Schäferhund bei Fuß. Die Reisegesellschaft stieg aus und ging auf die Frau zu. Julius warf einen scheelen Blick auf den Hund, aber der blickte den Gästen nur neugierig, fast schon freundlich entgegen. Daher wagte Julius auch, den Blick von dem Tier abzuwenden und sich an die Frau zu wenden. Höflich wünschte er ihr einen guten Abend und brachte das Ansinnen der Gruppe vor, hier eine Schlafstelle und vielleicht einen Bissen zu essen zu finden. Die Frau betrachtete das kunterbunte Trüppchen. »Verdammt, das ist hier doch kein Hotel!« »Oh je«, dachte Alan. Er sehnte sich wirklich ganz schrecklich nach einer Mahlzeit unter einem Bett. Das Leben war kräftezehrend, seit er beschlossen hatte, es noch einmal so richtig zu leben. Man mochte über das Altersheim ja sagen, was man wollte, aber da bekam man wenigstens keinen Ganzkörpermuskelkater. Julius sah auch ganz traurig drein. Er gab zu bedenken, dass seine Freunde und er sich verfahren hatten und schrecklich müde waren und dass sie selbstverständlich bereit waren, einen Obolus zu bezahlen, wenn sie ihnen gestatten wollte, über Nacht zu bleiben. Notfalls würden sie eben auf die Mahlzeit verzichten. »Sie bekommen 1000 Kronen pro Person, wenn Sie uns einen Schlafplatz überlassen«, setzte er hinzu. »Sind Sie etwa auf der Flucht?« Julius wehrte die treffsichere Frage ab und wiederholte, dass sie eine weite Reise hinter sich hätten, dass er für seinen Teil wohl auch noch ein Stückchen weiterfahren könnte, dass aber Alan wirklich schon zu alt für solche Strapazen sei. »Ich bin gestern 100 geworden«, merkte Alan mit brüchiger Stimme an. 100? Sagte die Frau fast erschrocken. »Ach, scheiß drauf, von mir aus können Sie bleiben, aber vergessen Sie Ihre 3000 Kronen. Wie gesagt, ich führe hier kein Hotel, verdammt!« Benny musterte sie bewundernd. Noch nie hatte er eine Frau innerhalb so kurzer Zeit so viel fluchen hören. Für seine Ohren klang das absolut bezaubernd. »Wie ist es, schöne Frau, darf man den Hund streicheln? Schöne Frau, sind Sie blind oder was?« »Aber scheißegal, von mir aus streicheln Sie ihn ruhig. Buster ist ganz brav, na meinetwegen können Sie jeder ein Zimmer im ersten Stock haben, hier ist ja jede Menge Platz. In einer Stunde gibt's Essen.« Sie ging an den Gästen vorbei zum Stall. Buster trottete ergeben neben ihr her. Als Benny ihr nachrief, ob die schöne Frau denn auch einen Namen habe, antwortete sie, ohne sich umzudrehen, sie heiße Gunilla, finde aber, dass schöne Frau gut klinge, also könne er sie verdammt noch mal ruhig weiter so nennen. »Ich glaube, dass ich mich soeben verliebt habe«, sagte Benny. »Und ich weiß, dass ich müde bin«, sagte Allan. In diesem Augenblick tönte ein Gebrüll aus dem Stall, dass sogar der todmüde Allan erschrocken die Augen aufriss. Der Schrei musste von einem sehr großen, wahrscheinlich schmerzgeplagten Tier gekommen sein.